Ja, wir freuen uns auch, dass wir heute das HFD-Cert hier vorstellen können. Ich finde, wir können damit auch ganz gut anknüpfen an den Vortrag von Dominic Orr, weil es bei uns auch darum geht, wie man Kompetenzen zertifizieren kann, die man nicht in formellen Bildungsprozessen erworben hat. Das HFD-Cert ist ein Projekt des Hochschulforum Digitalisierung. Ich habe jetzt schon hier einige bekannte Gesichter gesehen und glaube, dass ich gar nicht zu viel zum Hochschulforum sagen muss. Aber da das eben der Rahmen ist, in dem das Projekt entstanden ist, führe ich da auch kurz ein. Das HFD ist ein gemeinsames Projekt vom Stifterverband, vom CHE-Zentrum für Hochschulentwicklung und der Hochschulrektorenkonferenz und wird seit seinem Start 2014 vom BMBF gefördert. Das Projekt, was wir jetzt vorstellen, ist ein Projekt, was sich in der Entwicklung befindet, das sozusagen als kleiner Disclaimer vorab. Wir stellen jetzt Funktionen und Ziele vor, die sich im Prozess natürlich auch noch ändern können. Es ist jetzt auch das erste Mal, dass wir das Projekt hier vorstellen. Es gibt in 2 Wochen eine größere Konferenz im Rahmen der Themenwoche vom Hochschulforum, wo wir das dann nochmal größer und öffentlich präsentieren werden. Also handelt es sich hier um eine Vorvorstellung. Das Hochschulforum ist seit 2014, arbeitet seit 2014 mit Experten zusammen. Das ist ein ganz zentraler Bestandteil unserer Arbeit. Wir haben verschiedene Arbeitsgruppen. In einer ersten Phase haben wir 3 Jahre lang in 6 Arbeitsgruppen gearbeitet. Jetzt gibt es weiterhin Arbeitsgruppen, die aber in kürzeren Abständen immer über 1 Jahr zusammenarbeiten. Es gibt als weiteren wichtigen Bestandteil das Netzwerk, das wir aufbauen von Lehrenden, von Studierenden, von Mitarbeitern aus Hochschul- und Didaktikzentren, wo wir versuchen, den fächer- und hochschulübergreifenden Erfahrungsaustausch zu ermöglichen zum Thema digitale Hochschullehre. Und auch neu seit letztem Jahr ist die Entwicklung von Strategien ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Also wir haben einen Beratungsprozess, in dem, glaube ich, mindestens 2 Personen, die hier anwesend sind, auch mit dabei sind. Wir beraten jährlich 6 Hochschulen bei der Entwicklung von Strategien für das digitale Zeitalter. Wir haben 2015 in unserem Thesenpapier, das übrigens immer noch das am meisten gelesenste Papier ist, das wir je herausgebracht haben, noch vor unserem Abschlussbericht, verschiedene Thesen zum Lehren und Lernen im digitalen Zeitalter an Hochschulen präsentiert. Und 2 wichtige Bestandteile sind zum einen, dass der Einsatz digitaler Medien in der Lehre neue didaktische Möglichkeiten bietet und dass aber genau das auch einen großen Einfluss hat auf die Rollen- und Anforderungsprofile, sowohl für Studierende als auch für Lehrende. Und gerade für Lehrende bedeutet das auch, dass sie neue Kompetenzen aufbauen müssen. Dafür haben wir seit letztem Jahr das Netzwerk für die Hochschullehre gebildet. Das befindet sich immer noch im Aufbau. Wir haben immer wieder neue Registrierungen. Zurzeit sind es 260 registrierte Mitglieder aus 125 Hochschulen. Und in diesem Netzwerk versuchen wir auf vielfältige Art und Weise auch den Austausch zu ermöglichen. Also es gibt jährliche Netzwerktreffen. Das nächste findet in 2 Wochen in Berlin statt. Da gibt es dann auch Workshops und Barcamps. Es gibt jedes Jahr eine Summer School, bei der wir dann über 3 Tage zusammenkommen und verschiedene Online-Formate. Und das ist in diesem Netzwerk, ist durch den Austausch mit Lehrenden, ist die Idee des Community Certificate entstanden, das wir jetzt vorstellen. Und hier ist auch der Punkt, an dem wir ganz gut an den vorherigen Beitrag anschließen können. Es gibt ja durchaus, wahrscheinlich an allen Hochschulen gibt es auf die eine oder andere Art und Weise und mehr oder weniger ausgeprägt hochschuldidaktische Weiterbildungen, die oft auch mit Programmen verbunden sind, die dann in einem Zertifikat enden. Und daneben gibt es aber auch viele Lehrende, und das hat sich im Austausch mit den Netzwerkmitgliedern gezeigt, die sich auf informelle Art und Weise oft auch autodidaktisch weiterbilden, die also Workshops besuchen, die nicht unbedingt in Zertifikatsprogrammen enthalten sind, die auf Tagungen gehen, die Literatur lesen, die Blogbeiträge lesen, die reflektieren, selber Blogbeiträge schreiben, die vielleicht auch in unseren Arbeitsgruppen sich engagieren. Und diese Kompetenzen, die die Lehrenden da erwerben, werden aber auf keine Art und Weise zertifiziert. Trotzdem gibt es eben den Anspruch auch, dass Lehrende diese Kompetenzen und die Lehrkompetenzen, gerade auch mit digitalen Medien, dass sie die nachweisen können. Wenn sie zum Beispiel sich bewerben bei anderen Hochschulen oder wenn sie in Berufungsverfahren sich befinden, ist das ein Anspruch, den wir jetzt mit dem Zertifikat angehen möchten. Und insofern ist das Ziel des Zertifikats erst einmal, Kompetenzen und Erfahrungen der Lehrenden sichtbar zu machen. Und zwar insbesondere solche Erfahrungen, die eben auch, die nicht in bestehenden Zertifikaten abgebildet werden. Also wir wollen kein weiteres Zertifikatsprogramm entwickeln, sondern die Möglichkeit schaffen, auf ja, möglichst einfache Weise auch Aktivitäten, informelle Lernprozesse zu bündeln und sichtbar zu machen. Und in diesem Rahmen erhoffen wir uns auch, dass wir damit die Lehrenden auch stärker aktivieren, in den wissenschaftlichen und praktischen Austausch zu gehen über ihre informellen Lernaktivitäten und Erfahrungen, und möchten damit auch Anreize schaffen für die Weiterbildung. Es ist eben schon mehrmals gesagt worden, das ist wirklich die zentrale Zielgruppe, an die wir uns richten. Es sind Lehrende, die zum Beispiel schon selbst neue Lehrmethoden in ihren Lehrveranstaltungen einführen, die sich aber auch in anderen Kontexten engagieren für innovative Lernszenarien, zum Beispiel indem sie Workshops geben, Blogbeiträge schreiben, und eben auch sich außerhalb von formellen Weiterbildungsstrukturen mit guter Hochschullehre beschäftigen. Das heißt nicht, dass das Projekt, das HFD-Cert, jetzt andere Teilnehmende ausschließen soll. Wir können uns durchaus auch vorstellen, dass Studierende oder Mitarbeiter von Medien- und Didaktikzentren an dem einen oder anderen Punkt sich auch beteiligen können. Das wäre sozusagen etwas, das wir auch nochmal weiter evaluieren würden im Verlauf des Entwicklungsprozesses. Jetzt müssen wir hier leider kurz umbauen.
Den nächsten Teil der Präsentation, den würden wir Ihnen gerne mitteilen oder vorstellen, wie das HFD-Cert überhaupt funktionieren soll. Ganz konkret und vielleicht auch noch kurz anknüpfen an den vorangegangenen Teil. Wichtig ist zu nennen, dass es sich bei dem HFD-Cert um ein komplementäres Angebot handelt, das heißt kein konkurrentes. Und auch vorwegzuschieben ist vielleicht auch noch einmal, was auch schon angeklungen ist, die Tatsache, dass es kein Curriculum gibt, das heißt, dass wirklich durch diese frei gestaltbare Zusammensetzung von Aktivitäten ein Aufbau und eine Schärfung von individuellen Profilen der Lehrkompetenz stattfinden soll und dass die damit einhergehenden Kompetenzen und Qualifikationen sichtbar gemacht werden sollen. Ganz konkret, Lehrende sammeln E-Points und qualifizieren sich durch die erworbenen E-Points nach und nach für bestimmte Zertifikatsstufen. Die Aktivitäten und die entsprechenden E-Points werden verschiedenen Szenarien zugeteilt. Antonia Dittmann hatte eben schon erwähnt, dass es im Prinzip, dass alles möglich ist, von Workshop-Teilnahme bis Blogbeiträge zu verfassen, dass alles in irgendeiner Form zertifiziert werden kann, angegeben werden kann. Das soll auch so sein, aber tatsächlich werden die verschiedenen Aktivitäten bestimmten Szenarien zugeteilt, deren Vielfältigkeit dann auch die Progressionsstufen bestimmt, die wir gleich noch weiter vorstellen werden. Die Art und Umfang der Aktivitäten werden von den Teilnehmenden benannt, in kurzen Reflexionen begründet und dann zusammen mit Dokumenten-Uploads oder Links zu zum Beispiel Blogbeiträgen verknüpft, sodass ein umfassender Eindruck zu den entsprechenden Aktivitäten ermöglicht werden kann. Alle eingereichten Angaben bzw. alle Angaben zu Aktivitäten werden dann in der Community geteilt und einem Peer-Review-Verfahren unterzogen. Das sieht wie folgt aus, dass praktisch einer Gruppe von Experten, die durch akademische Reputation zu glaubwürdigen Evaluatorinnen und Evaluatoren oder sich als die durch deren akademische Reputation glaubwürdige Evaluatorinnen und Evaluatoren sind, ein Pool an Einreichungen zugänglich gemacht wird, aus dem Sie wiederum eine Einreichung bearbeiten, sobald eine Person mit der Prüfung der Aktivität begonnen hat, ist diese Aktivität für die anderen Gruppenmitglieder nicht mehr einzusehen und dann wird sozusagen anhand der Angaben zu zeitlichem Umfang und zu Art der Aktivität geprüft, ob man die entsprechenden E-Points vergeben kann. Da sind dann sozusagen zwei Outcomes möglich, Autorisierung. Das heißt, der Evaluator oder die Evaluatorin beschließt aufgrund der Prüfung, dass die entsprechende Zahl von E-Points gegeben werden kann. Dann werden die E-Points und die Aktivität in das Online-Portfolio des jeweiligen oder der jeweiligen Teilnehmers überführt. Kommt es zu einer Ablehnung, ist einmalig eine zweite Begutachtung möglich. Bevor es allerdings zu einer endgültigen Ablehnung erstmal kommen kann, besteht die Möglichkeit bzw. muss der Evaluator oder die Evaluatorin den oder die Teilnehmende kontaktieren, einen Request for Comment einreichen, sodass, wenn Klärungsbedarf besteht, man über die jeweiligen Punkte zunächst sprechen kann. Falls danach immer noch eine Ablehnung vorgenommen wird, beginnt der Prozess einmalig von vorne. Die neue Begutachtung ist allerdings für den neuen Evaluator, Evaluatorin nicht ersichtlich als zweite Runde. Und auch für die Durchführung der Peer Reviews erhalten die Teilnehmenden E-Points. Hier ist jetzt mal ein Beispiel eines Online-Portfolios. Wie gerade schon gesagt wurde, es ist alles noch in der Entwicklung. Das ist jetzt nur mal für Sie als kleines Beispiel, wie so etwas dann aussehen könnte. Das heißt, alle Aktivitäten der Teilnehmenden sind in so einem Online-Portfolio gesammelt und auch die E-Points einzusehen. Über dieses Portfolio gibt es dann auch die Möglichkeit, neue Aktivitäten einzureichen, zur Evaluation zu stellen. Und alles das Online-Portfolio wäre dann auch öffentlich einsehbar. Das heißt, so ein bisschen um eine Transparenz zu schaffen, was wurde schon geleistet, wo sind vielleicht die Verlinkungen oder die Dokumente, anhand derer man auch nochmal selbst als möglicherweise dritte Person, die sich für den oder die Teilnehmerin interessiert, einzusehen. Die Progressionsstufen, die vorhin schon mal kurz angesprochen wurden, werden in Form von Open Badges anerkannt. Das heißt, das HFD Cert ist zum einen als PDF herunterladbar. Auf dieser PDF-Datei wird dann auch auf das Online-Portfolio verlinkt, sodass man da auch wirklich nochmal die ganze Auflistung der bestimmten Aktivitäten einsehen kann. Zum anderen erhalten Teilnehmende Open Badges in drei Progressionsstufen. die wir derzeit als Stufe 1 Instructor, Stufe 2 Innovator und Stufe 3 Incubator eingeteilt haben. Was hier vielleicht noch wichtig wäre zu nennen, dass es sich dabei nun nicht nur an den Points orientiert, sondern auch an den bestimmten Szenarien, sodass man versucht, dass da auch so eine gewisse Ausgewogenheit stattfindet. Als große Herausforderung mit Sicherheit der Aufbau und auch die Betreuung, der Erhalt einer aktiven Online-Community im Sinne eines Vertrauensnetzwerks. Zum einen sind wir gerade damit beschäftigt, zu prüfen, beziehungsweise auch die technischen Voraussetzungen für eine Integration des HFD-Netzwerks in die HFD-Plattform zu übernehmen. Dadurch, dass das bestehende Netzwerk in die HFD-Plattform übernommen werden kann, wären das natürlich optimale Startbedingungen, dass man schon eine Community einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer innerhalb der Community auf der Plattform hat. Aber natürlich ist es um eine aktive Community auch über einen langen Zeitraum am Ball halten zu können, wichtig, dass das weiter entwickelt wird, weitere Konzepte, wie man Personen auf der Plattform halten kann und da auch ein aktiver Austausch stattfindet, vorzunehmen und generell die Sichtbarkeit für die Plattform zu generieren. An die Herausforderung anschließend würde es dann auch schon darum gehen, wie geht es denn jetzt weiter?
Zurzeit befinden wir uns, wie schon gesagt, in der Entwicklung der Online-Plattform. Wir haben das seit Anfang August, haben wir damit auch eine Firma beauftragt, die das in engem Austausch mit uns weiterentwickelt. Wir haben vor, das Ende September vorzustellen und ganz wichtig, im Dezember planen wir mit der Beta-Phase online zu gehen. Bewusst als Beta-Phase, weil wir davon ausgehen, dass wir, wenn wir dann die ersten Nutzer mit an Bord haben, sehr viel Feedback bekommen werden, das nochmal evaluieren können, gucken können, wie wird das genutzt, auch uns die Nutzungsdaten ansehen können und dann ein, zwei Monate, vielleicht auch drei Monate lang versuchen, da nochmal zu sehen, in welche Richtung können wir das weiterentwickeln. Fragen sind zum Beispiel, funktioniert der Peer-Review-Prozess so, wie wir uns das vorgestellt haben? Sind die Szenarien, die wir jetzt, mit denen wir an den Start gehen, also Veranstaltungsbesuch, Workshop selber erstellen, sind das ausreichende Szenarien oder müssen die noch angepasst werden? Sind die Progressionsstufen für das Erwerben von Badges richtig oder sind die viel zu schwer zu erreichen oder viel zu schnell zu erreichen? Das werden wir dann alles ab Dezember hoffentlich rausfinden. Und wenn wir dann an den Start gehen, kann es natürlich immer noch Möglichkeiten geben, das HFD-Cert weiterzuentwickeln. Wir haben im Moment ja bewusst auch ausgeklammert, dass wir hier Kompetenzen bescheinigen im Sinne von Kompetenzmodellen oder Kompetenzrastern, weil wir uns zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sicher sind, wie wir das wirklich vertrauenswürdig auch tun können. Das wäre eine Möglichkeit, sich da nochmal zu überlegen, ob man da jetzt mit einem Self-Assessment startet oder mit anderen Möglichkeiten, wie das möglich ist. Wir hatten vorhin auch schon gesprochen, vielleicht sollte es auch eine mobile App geben. Vielleicht kann man auch Kooperationen eingehen mit anderen Veranstaltern, dass man sagt, wir weisen auch über das HFD-Cert auf bestimmte Workshops, Weiterbildungen oder gute Online-Formate hin. Und ich habe hier einen Link eingefügt. Das ist der Link zu unserer Website momentan noch. Da können Sie sich aber jetzt schon registrieren und uns sozusagen Ihr Interesse bekunden. Dann informieren wir Sie, sobald die Beta-Phase startet und dann können Sie als erster Nutzer mit dabei sein. Ja, hier nur noch der kurze Hinweis auf unsere Themenwoche dann, wo wir das Zertifikatsprogramm dann auch so vorstellen. Und ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu bleiben, wenn Sie das interessiert. Ganz neu ist auch der Podcast vom Hochschulforum, findet man auf allen gängigen Podcast-Apps. Vielen Dank. Das sind tatsächlich eher solche Formatfragen. Dann gibt es Szenarien, die können dann sein Veranstaltungsbesuche oder Blogbeiträge oder Lehrveranstaltungskonzeption. Da sind wir gerade auch noch dabei, passende Szenarien zu entwickeln, in denen man dann seine Aktivitäten einordnen kann. Es geht uns da so. Ja. Ja. Genau, die Idee ist eben, wir arbeiten mit den Szenarien, um da so eine Vielfalt auch zu ermöglichen. Also, dass man nicht sagt, ich schreibe jetzt 15 Blogbeiträge, kriege für jeden so und so viele Punkte und damit bin ich dann schon Innovator, sondern man soll schon verschiedene Aktivitäten auch unternommen haben.
Ja, also finde ich einen super Ansatz jetzt. Ich bin gespannt. Also ich bin von der Waren-Schule Baden-Württemberg in Karlsruhe. Ja, ich kann mir das, also in der Didaktikarbeit, ich kann mir das schon vorstellen, den Lehrenden sowas zu empfehlen. Da mich würde nochmal interessieren, was sind denn die Vorteile? Also eben, ich bin immer froh, wenn jemand sich mit E-Learning beschäftigt, wenn er überhaupt die Zeit investiert, der Veranstaltung oder mal auf eine Konferenz einen Beitrag mitschreibt. Aber jetzt muss man doch nochmal Zeit investieren, vielleicht sogar Jahre im Rücklauf irgendwelche Links und Dinge dokumentieren und ja, was sind die Anreize, das zu tun? Oder ja, kann ich dann meinem Rektor nachher sagen, ich bin Innovator, ich will irgendwie so und so viel vielleicht mehr Butter oder
Ja, das ist zum einen eben wirklich das, was am Ende bei rauskommt. Also ich habe am Ende ein Zertifikat, was meinen ganz individuellen Lernweg dann auch darstellt. Oder ich habe am Ende ein Badge, was ich auf meinem Xing-Profil anbringen kann. Und dann ist es aber auch der Prozess selbst. Also dass man eben auch auf so ein bisschen spielerische Art und Weise, weil man Punkte sammelt und auch sichtbar macht, wie viele Punkte man hat, dass man da seine Aktivitäten nochmal auf eine Art und Weise reflektieren kann, auch anderen zeigen kann. Also man reicht seine Aktivität eben nicht nur ein, indem man sagt, ich habe einen Blogbeitrag geschrieben, sondern man weist eben auch, schreibt eine kleine Beschreibung, eine Reflexion dazu, gibt den Link hin und hat dann im besten Fall eben auch seine Aktivität mit der Community geteilt.
Und vielleicht auch noch anknüpfen daran noch generell der Austausch, also dass man sich zu auch wissenschaftlichen Erkenntnissen, aber auch praktischen Erfahrungen innerhalb der Community austauschen kann. Auch wenn das jetzt vielleicht Lehrende sind, die sich eh schon dafür interessieren, könnte das ja auch ein Anreiz sein, wenn es vielleicht innerhalb der Hochschule zum Beispiel vielleicht gar nicht so möglich wäre oder dass man sich einfach auch vernetzt und darüber sich so ein kleines Netzwerk bildet.
Wenn man diese Badges bekommt, hat man dann bestimmte Verpflichtungen oder bleiben sie nur für eine bestimmte Zeit dann gültig? Also wenn man nicht weiterhin aktiv bleibt, dann rutscht man eine Stufe ab.
Ja, wir haben das tatsächlich auch als Kärtchen aufgeschrieben hier. Das liegt dort so die Frage, wie lange sind Badges gültig? Das beschäftigt uns auch und wir haben bei uns so einen kleinen etwas Kleines eingebaut, was da schon Einfluss drauf nimmt, dass man nämlich das höchste Level nur erreichen kann, wenn man selber Peer Reviews durchführt. Und das muss auch eine bestimmte Anzahl von Peer Reviews in einem Zeitraum von 3 Monaten sein. So haben wir das erstmal angesetzt. Und wenn man das nicht mehr macht, dann rutscht man automatisch runter auf das davorige Level.
Obwohl es natürlich, je nachdem, wie viele Einreichungen, also wenn jetzt, sag ich mal, so 3 Monate nur wenig Einreichungen kommen und ein Incubator dann keine Möglichkeit hat, eigentlich andere zu reviewen, dass es dann immer nochmal angepasst wird, je nachdem, wie aktiv die Plattform in dem Moment ist. Ja. Aber das werden noch Dinge, die auch noch zu bedenken.
Das ist interessant, auf der einen Seite ist die Use-Excel, man darf es nicht so schwierig machen, aber auf der anderen Seite, man macht es vielleicht attraktiv, indem es ein bisschen schwierig ist, mindestens diese höchste Stufe zu erreichen. Ja. Das ist ein besonderer Wert.
Also, was mir dazu gerade einfällt, ist, bei Ihnen gibt es ja Points. Also die Points könnten ja wie bei Payback verfallen. Ne, so. Die sind halt zu alt, um die jetzt noch umzuwandeln oder in ein Batch zu gießen. Aber dagegen wäre ich, dass das Batch verfällt, wenn man sagt, okay, 2005 bin ich Inkubator mal gewesen, seitdem habe ich es nichts mehr gemacht. Aber trotzdem hat man das ja als Nachweis, dass man damals sehr aktiv war auf der Plattform, also dass die dann ein Ablaufdatum haben. Ist jetzt mein Bauchgefühl, ist wahrscheinlich nicht das Ziel. Also mein Abitur läuft ja auch nicht, obwohl ich die Inhalte schon lange nicht mehr praktisch anwende, ja, zumindest Teile davon. Deswegen, also vielleicht kann man das unterscheiden. Man sagt, die Points müssen in einer gewissen Aktivitätszeitraum erworben werden, dass die genug steigen, um dieses Level zu schaffen. Aber wenn man das Level hat, dass man das mitnehmen kann und dann archiviert, wenn man das schafft. Nochmal schafft, dann kann man das nächste Batch dafür.
Ja, gerade wenn dann so ein Batch auch festgehalten wird, wann es ausgestellt wurde, dann... Ja.
Ja.
Ja, ist das dann weniger wert als ein, den ich 2017 gemacht habe?
Das kann ja derjenige, der das dann liest, das Batch für sich beurteilen, weil das dann noch so toll findet, wenn das schon so alt ist.
Also ich finde die auch total spannend. Was mir da jetzt wieder als kritischer Geist, ich sehe mal so die Probleme bei so einem Projekt, ob wirklich viel Herz und reinfließt. Ich fand auch die Frage, also ihr habt euch ein relativ dezidiertes System ausgedacht, wie man dann die Batches vernünftig auch mit einer Qualität versieht, finde ich total gut. Ich würde sagen, ihr müsst ganz viel Werbung bei den Hochschulleitungen machen, ja, bei den Direktoren, die davon nie was gehört haben. Und wenn ihre 10 Leute an der Uni, die sich total aktiv sind und engagieren in dem Bereich, die das sowieso schon machen, wahrscheinlich in ihrer Freizeit, ja, die dann sozusagen noch so ein relativ kompliziertes Rating-Verfahren durchlaufen mit Peer-Reviews und so, ja, alles gut, dann glaube ich, würde es denen sehr helfen, wenn das auch sozusagen die Popularität bei ihrem Arbeitgeber oder bei in ihrem Arbeitsumfeld hat, weil so wie ich das erlebe jetzt in meiner sehr bescheidenen kleinen Wahrnehmung dieser Welt, ist es halt so, dass die in den Unis wirklich Vorreiter sind und sich mit diesen Themen beschäftigen und da die Innovation sowieso reinbringen, die rödeln und rödeln und rödeln und kriegen an bestimmten Stellen überhaupt gar kein Feedback und keine Wahrnehmung. Ja? Und ich glaube, da sollte man dafür sorgen, um das ganze System wirklich erfolgreich zu machen, dass möglichst eben das auch wahrgenommen wird bei denen, die das dann wertschätzen sollten. Also ihre Kollegen und ihre Profs, die da aktiv sind, dann auch intern entsprechend herauszugeben und darauf hinzuweisen, dass es diese Batches jetzt gibt und die auch erreicht haben. Da kann sich die Uni ja mit auch profilieren, indem sie sagt, hey, wir haben hier aber die Zertifikate erreicht. Weil ich glaube, ohne das ist es halt so ein Kochen im eigenen Saft. Und dann ist es wahrscheinlich für die meisten eher so, ich engagiere mich jetzt hier wie verrückt und jetzt muss ich auch noch irgendwie Peer-Reviews machen lassen, damit mir bestätigt wird, dass ich das tue. Das kann natürlich auch nach hinten losgehen so ein bisschen. Ja.
Obwohl natürlich im Gegenzug wird es teilweise, man engagiert sich und es ist halt nirgends nochmal irgendwo aufgeführt oder sei es noch mit diesem Badges nochmal visualisiert. Also dann, vielleicht wäre das dann auch der nächste Schritt, dass man dann eine Sensibilität an den Hochschulen entwickelt oder dass es da nochmal eine stärkere Sichtbarkeit gibt. Aber das wäre ja vielleicht schon mal die erste Stufe, dass es überhaupt mal irgendwo aufgelistet wird und dadurch anerkannt werden kann, weil gerade die, die vielleicht aktiv sind, das auch manchmal möglicherweise eine Frustration sein kann, dass man sich extrem engagiert, aber nirgends, weil es vielleicht nicht formell nochmal zertifiziert ist, das nicht ganz so sichtbar ist, wie jetzt Weiterbildungsangebote an Hochschulen, die dann auch mit Zertifikat im Abschluss stehen.
Ich könnte mir vorstellen, dass das auch weniger für den bestehenden Arbeitgeber, zumindest im Hochschulkontext ist, sondern für den
zukünftig. Dass ich da eher was nachweisen will, ja, um den entsprechenden Ausschreibungen gerecht werden zu können.
Letzte Frage. Sonst brauchen wir noch ein
Das ist auch eine relativ einfache. Wie macht ihr das mit der technischen Entwicklung? Habt ihr da eine Software-Kitsche am Start? Wie ist das Hochschulforum Digitalisierung da aufgestellt?
Genau, wir haben das jetzt auch extern rausgegeben zur Entwicklung, wo wir ganz, ganz eng mit dabei sind, aber das machen wir nicht selber. Wir haben keine Programmierer im Hochschulforum.
Gibt es auch die Points für.
Ich stelle meine Frage so, dass sie in der Pause diskutiert wird. Also, weil Sie gesagt haben, wir haben die Schwierigkeit oder wir wissen nicht, wie wir glaubwürdig die Kompetenzen einschätzen können. Und meine Frage wäre, vielleicht gibt es eine Idee von diesen Recognition Hubs, wie das gemacht werden könnte. Das könnten wir vielleicht noch brauchen.
Genau. So, jetzt gibt es zum Mittagessen kurzes Info. Was müssen wir beachten?
Wir müssen erstmal gucken, wo wir.